Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 365. Jetzt wieder am üblichen Termin. Auch wenn nichts sonst normal ist, ist zumindest unser Erscheinungstermin heute normal. Ich kann mich ganz schlecht in die Leute reinversetzen, die uns sonst eventuell so zuhören. Ich weiß auf jeden Fall, für mich gäbe es dieser Tage sicherlich nichts Uninteressanteres, als einem Apfelpodcast zuzuhören. Aber
gerade jetzt.
Für die jetzt Eskapismus das höchste Gut ist, wollen wir sprechen. Und vielleicht hilft es ja dabei, ein paar Leute ein wenig aus der Verzweiflung herauszuführen für einen Moment.
Ja, der Apfelplausch ist eure Abwechslung in allen Zeiten. Ich sehe das ja gar nicht so dystopisch und negativ wie sehr viele in meinem Umfeld. Ich kann das eigentlich nicht verstehen. Ich habe den letzten Apfelplausch nämlich mit den Worten geschlossen, weil ihr den gehört habt. Leben geht weiter, egal was passiert. Aber kann ja auch verstehen natürlich, dass es andere anders sehen. Deswegen.
Das ist das Vorrecht der Jugend, würde ich mal sagen, Optimismus hochzuhalten.
Das ist gut möglich, aber wir haben ja auch jüngere Zuhörer irgendwie zwischen 20 und 30.
Wir haben sogar Schüler,
ohne jetzt
Zuhörer,
jemanden
gelegentlich.
Ohne jetzt jemanden zu diskriminieren. Man ist natürlich auch mit 40 und 50 und 60 jung. Man kann auch mit 70 jung sein.
Apropos, lass mich das ganz kurz einwerfen. Das passt so perfekt zum Thema. Ich habe eine Leseempfehlung für alle, die sich dafür interessieren. Das lese ich nämlich aktuell. Das Buch heißt Wir werden jung sein. Von Autor namens, keine Ahnung, den Namen habe ich vergessen. Die Rezensionen, die ich im Vorfeld gelesen habe, waren erstaunlich durchwachsen dafür, dass die Beschreibung so spannend klang. Und es ist mal wieder eine Thematik, naja, man kann es sich schon erahnen, Verjüngungsmedikationen, aber diesmal aus einer Weise, aus einem Blickwinkel betrachtet, man hat das Thema ja schon in 1000 Filmen und Büchern gelesen und oftmals war es ziemlich ähnlich. Und dieses Mal finde ich es eine gesellschaftlich sehr spannend gemachte Einordnung, die einige Facetten aufbringt, die ich so zumindest in dieser Form noch nicht gehört habe. Also in der Hörbuchversion besonders schön gelesen von Simon Jäger, der ja wirklich jeden Stoff gut umsetzt, kann ich nur empfehlen.
Ja, das war's vom Feuilleton des Apfelplausch mit Roman van Genabit. Damit herzlich willkommen zur Hauptausgabe, zum Hauptteil. Der zweite Apfelplausch in dieser Woche. Man kann es kaum glauben. Ich zumindest nicht. Aber ja, notgedrungen. Wir wollten eigentlich morgen aufnehmen, da bin ich aber weg. Ich bin in Hamburg. Und deswegen mussten wir noch einmal heute aufnehmen. Kann allerdings sein, dass ihr das erst am Samstag hört. Ein bisschen was ist ja trotzdem an Themen da. Wir wollen aufgrund der zweiten Ausgabe auch die Hörerpost einmal etwas kürzer fassen oder gleich ganz weglassen. Ich glaube, das war, worauf wir uns vorher geeinigt haben. Das wäre als ein Anhängsel zur Folge am Montag zu sehen. Wir haben ein bisschen was, um da einzusteigen, noch zu 18.2, iOS 18.2, unser erstes Thema.
Ja, 18.2 ist aktuell in der Beta und ich habe davon Abstand genommen, die Beta zu laden, weil ich nämlich gelesen habe, dass die irgendwie voller gruseliger Bugs ist. Das ist ja auch klar, ist ja noch recht früh. Aber da kommen teilweise einige ganz spannende Sachen bei. Zum einen wird Apple Intelligence weiter ausgebaut, aber das muss uns hier noch zumindest nicht kümmern. Da kommen wir dann im April zu. Es kommen aber einige andere Sachen, die kleiner sind, aber nice. Beispielsweise endlich die Ladestandszeitanzeige fürs Aufladen. Also man kennt das von Android-Handys, wenn man die anschließt, zeigt es dir, wann es voll ist. Und das habe ich, wenn ihr euch erinnert, habe ich schon jahrelang gemäkelt, warum das beim iPhone nicht hingekriegt wird. Das soll jetzt kommen. Es gibt Code, der gefunden wurde in der Beta. Es ist allerdings noch nicht klar, wann es aktiviert wird. Der ist nämlich noch nicht fertig. Aber also ehrlich gesagt, wäre schon geil irgendwie, finde ich. Also ist natürlich nichts wirklich Relevantes. So. Aber man hat es trotzdem ja häufig schon mal ganz gerne im Kopf, dass man halt weiß. Vor allem, dieser Code funktioniert so, dass er auch mit dem eingestellten Ladelimit, das man ja einstellen kann mittlerweile, von 80 in 5er-Schritten bis 100%, wenn ich nicht irre, also zumindest bis 95. Und das wird dann halt gleich mit einberechnet und zeigt dir halt die Restladezeit.
Ja, das ist Das ist schon cool. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass noch spannender wäre, weil ich lade mein iPhone eigentlich über Nacht. Das heißt, da ist es sinnlos für mich und ansonsten habe ich sowieso nur 10 Minuten. Meistens, wenn ich es schnell anstecke und dann volle Power rein, schauen, was geht. Ich fände ja mal wirklich spannend, wenn ein Patent umgesetzt wurde. Ich kann mich noch erinnern, muss 2-3 Jahre her sein, dass Apple angemeldet hat zur Vorhersage der Akkulaufzeit des iPhones. Mhm. Ist natürlich eine nicht ganz so einfache Geschichte, denn man kann alles Mögliche damit machen, wenn ich irgendwie eine Navigation starte, was das Ding nicht am Radar hat. Aber auch das kann man ja sehr schnell in diesen Algorithmus aufnehmen. Das wurde damals zumindest patentiert. Sowas fände ich ja mal richtig cool. Aber wir wissen, wie das mit Patenten ist. Keine Garantie, dass überhaupt irgendwie so etwas mal in iOS reinkommt.
Ich muss auch sagen, also es ist tatsächlich auch ein Hinweis, dass das nicht ganz wirklich auf der Prioritätenliste ist, abseits davon, dass es eben schlicht nicht da ist nach all den Jahren. Apple hat ja vor schon auch ewigen Zeiten diese Laufzeitanzeige, die es ja mal gab, am Mac rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie es bei Windows-PCs ist, ob es die da noch gibt standardmäßig, weil ich habe sie ja bei Mac nachgerüstet mit so einem Tool, übrigens, der mir ja ein Hörer empfohlen hatte, nachdem ein vorheriges Tool weggegangen war, und gucke halt immer auf diese Zeit. Und ich weiß ja jetzt auch nicht so genau, wie präzise, das ist halt eine Berechnung und das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie dieses Dritt-Tool das berechnet, aber zumindest, wenn da irgendwann steht 5% und 25 Minuten, dann weiß man schon ungefähr irgendwie. Und das verändert sich ja auch immer in Echtzeit, je nachdem, was du halt gerade machst. Und das müsste halt dieses Laufzeit-Tool auch machen am iPhone halt. Also wenn du, das müsste ständig den CPU-Last und so weiter tracken und sich dann anpassen. Das ist prinzipiell, wir wissen, dass das machbar ist, weil das gab es schon zu meinen Schulzeiten von den damaligen uralt Windows-PCs, die hatten auch schon so eine Anzeige in der Taskleiste. Also möglich ist das schon.
Und mal ernsthaft, in Zeit von Apple Intelligence und was da alles so super intelligent werden soll und irgendwann werden die iPhones unseren Job übernehmen, dann kann man aber nicht irgendwie abschätzen, wie lange basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung, vielleicht sogar unter Berücksichtigung, am Montag mache ich eher das, am Dienstag eher das. Das wäre natürlich möglich. Und ich, wie gesagt, man hat ähnliche Geschichten schon patentiert. Das fände ich halt richtig cool, aber ja. Es fügt sich ein bisschen in die letzten Jahre eben. Apples Software-Updates sind relativ vorhersehbar. Da ist selten ein Feature dabei, wo man sagt, wow, das ist irgendwie richtig cool. Oder damit hätte keiner gewartet, damit hätte keiner gerechnet. Wobei, ja, 18.2 hat diese Code-Schnipsel mit drin.
Was es auch mit drin hat, warte mal, war das bei 18.2? Ja, das finde ich ganz cool. Man kann AirTags und AirTag-ähnliche Objekte, also Objekte in der Whoist-App, teilen, also ihr Tracking. Und mit Leuten und Organisationen teilen. Apple selbst nennt da dieses Beispiel der Fluglinien. Das wurde auch schon oft irgendwie diskutiert, dass man halt Koffer mit AirTags präpariert, mache ich übrigens auch immer, seit ich welche habe. Und es ist auch, ich weiß, dass das die Fluglinien teilweise auf die Palme getrieben hat, weil sie genau wussten, dass bei ihnen ständig Koffer verschwinden, weil sie irgendwie zu dämlich sind, richtige Personalien zu entscheiden. Und dann haben sie halt nicht gewollt, dass die Leute tracken, dass ihre Koffer irgendwie nach Skandinavien fliegen, während sie selbst in New York unterwegs sind. Jetzt ist es inzwischen ein bisschen anders. Es gab ja zwischenzeitlich auch die Geschichte, dass AirTags in Koffern verboten wurden von einigen Fluglinien, was dann rasiert wurde von den Flugaufsichtsbehörden. Das nur kurz als Exkurs. Und jetzt kann man in Zukunft ab iOS 18.2 einen Link erzeugen, den man mit beliebigen Leuten teilen kann, der dann auch auf die AirTags-Tracking zugreifen kann. Man kann auch diesen Link einstellen, was der für Berechtigung haben soll, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ich eigentlich eine ganz nette Erweiterung finde. Das macht es auf jeden Fall durchaus besser, damit umzugehen. Ich hatte auch öfter schon mal überlegt, also jetzt, wenn ich beispielsweise meine Freundin hat mal von mir AirTags mitgenommen, um damit ihre Koffer abzusichern, wo sie erstmal mit der Familie weggeflogen ist und ich nicht mit da war. Dann hat sie die Dinger zwar dabei, aber das Tracking musste ich übernehmen für den Fall, dass was passiert wäre. Insofern, wenn das käme, wäre das anders. Dann könnte ich ihr einfach den Tracking-Link schicken und fertig ist.
Ja, das ist cool. Ich habe übrigens passt auch dazu, so ein bisschen zumindest dieser Tage zum ersten Mal den digitalen Autoschlüssel am iPhone gesehen bei den neuen BMWs. Und die kann man ja auch teilen, was ziemlich cool ist. schickst du quasi das einmal rüber und dann kann der mit deinem Wagen fahren. Ja, das ist schon cool, aber
ich
halt,
find's ein bisschen unheimlich, aber
wer fährt,
cool.
Genau, und du musst halt die neuesten Fünfe erfahren oder weiß der Geier was. Das ist, dauert halt immer sehr lange, bis sowas demokratisiert auch in vielen Wagen ankommt. Ja.
Aber du, also aber ein bisschen gruselig ist es doch, überlegst dir halt mal. Sei mal nur davon ausgehen, ich nehme an, du kannst ihn auch zurückrufen, wenn du das nicht mehr teilen möchtest oder wie? Oder was? Also kannst du das dann auch aus der Ferne
Du kannst es für eine Fahrt zum Beispiel freigeben. Also das sind unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich finde es eigentlich gruseliger, einen echten Schlüssel zu haben, weil damit kann jeder Depp fahren. Weißt du? So, da musst du einmal stehlen. So jetzt aus der Sicht, wenn du den mitgibst, das ist ja überhaupt nicht trackbar oder nachverfolgbar oder geschweige denn deaktivierbar. Zumindest nicht bei den 99% der Autos, die heute rumfahren. Deswegen.
Ja, das stimmt, aber ich rechne da immer sowas mit Sicherheitslücken, die das irgendwie ermöglichen, den zu hacken und damit Schindluder zu treiben. Also ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll. Das ist in erster Linie, ist es irgendwie fancy so, aber
einfacher, du kriegst die Autotür wirklich, auf, glaube ich.
Ja, gut, also. Aber weiß ich nicht. Also mittlerweile ist es, glaube ich, für einige Zeitgenossen einfacher, sich ein Hacking-as-a-Service-Tool zu mieten, dass das erledigt. Also, naja, okay.
So viel dazu. Hat jetzt aber nichts mit 18.2 zu tun, mit iOS 18.2. Das ist ja schon Jahre her, zumindest als man das auf der Keynote, ich glaube sogar damals noch in Persona angekündigt hat. Bin mir ziemlich sicher. Na gut. Und der letzte Absatz noch zu iOS 18.2, nämlich die erweiterte Kamerasteuerung. Was hat das damit auf sich?
Da ist auch mal von 16, wo es das ja nur gibt, da kann man jetzt damit die Einstellungen wie, oh Gott, Fokus und Belichtung war es, glaube ich, sperren. Und quasi dann erst wieder freigeben, wenn man das auslöst. Damit kann man quasi die Kamerabedingungen schon vor dem Auslösen des Fotos festlegen. Profikameras haben das auch. Und für Leute, die diese Kamerasteuerungstaste gut benutzen können, ist das sicherlich eine schöne Erweiterung. Ich lese inzwischen übrigens auch erste nicht so negativ gestimmte Aussagen zur Kamerasteuerung von Leuten, die sagen, ja, also nach der Eingewöhnungszeit finde ich es richtig cool, ich kann damit jetzt richtig gut arbeiten.
Also du meinst Camera Control, dieser Knopf, ja. Damit hat es ja zu tun, den Fokus zu fixieren und andere Dinge geht ja auch auf anderen iPhones und schon sehr, sehr lange. Man fragt sich dann halt immer, wieso überhaupt so ein doofer Knopf nicht gleich ab Werk mit allen angekündigten Funktionen. Aber lassen wir das schon
genügend. Da bist du mal ausnahmsweise auf meiner Linie. Das haben sie ja auch ursprünglich angekündigt. Das war ja unter den angekündigten Funktionen, dieses Sperren der Kameraeinstellung, kommt halt erst später und nämlich jetzt als nächstes Update. Naja gut. Für uns beide noch nicht relevant. Wir haben beide noch kein iPhone 16 in irgendeiner Art.
Werde ich mir auch nicht holen. Ja, das stimmt. Das ist echt verrückt. Also seit wir den Apfelplausch aufnehmen, haben wir beide noch nie eine iPhone-Generation ausgelassen.
Ja.
Ja, die Zeiten erfordern es. Unser kleiner Aufstand gegen Apple für mehr Innovation unterscheint unten in der Podcast-Beschreibung die Petition. Nee, aber zum nächsten Thema. Das war's von 18.2. MacBook. Da geht es jetzt nicht um die neu angekündigten, sondern das MacBook Air. Da kommt ja auch irgendwann mal wieder ein neues. Allerdings jetzt erst später jenes mit OLED.
Ja, und zwar bedeutend später. Also es gibt einen ungefähren Fahrplan für OLED MacBook Pros. Das soll 2026 kommen. Wenn du mich fragst, immer noch verdammt spät dafür, dass du ja mittlerweile schon OLED-Notebooks im mittleren Preissegment finden kannst. Aber das ist wie immer bei Apple, man macht es erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Fürs MacBook Air mit OLED ist der Zeitplan noch krasser. Da soll es 2028 kommen, muss man sich mal vorstellen. Also von jetzt in knapp vier Jahre. Also wenn man sagt Oktober, dann knapp vier Jahre. Und zwar auch nicht in der Version, die es im Pro-Modell gibt. Also das Pro-Modell bekommt so ein Tandem-Stack oder ein Dual-Stack OLED-Panel. Das wird ja auch im iPad Pro schon benutzt. Das ist so, das macht eine höhere Helligkeit und Kontrast nochmal stärker und längere, ist energieeffizienter und hat auch wohl, damit wirbt Apple nicht, aber das wurde in der Supply Chain Berichterstattung mal gesagt, es ist etwas langlebiger, weil diese Schichten besser, das weiß ich ja nicht mehr so genau, Leute, das ist zu kompliziert gewesen. Auf jeden Fall war das Takeaway ist langlebiger und robuster. Nichts davon kommt ins MacBook Air OLED, sondern nur eine Single-Stack-Version des OLED-Panels. Grundsätzlich muss ich ja sagen, es muss ja Unterscheidungsmöglichkeiten geben und klar ist auch, im Air ist eher so Consumer-Bereich und Einstiegs und so weiter, alles gar ganz klar. Die Frage, die sich mir halt eher so stellt, naja, also wenn das jetzt schon bei vergleichsweise, ich sag mal, einfachen Innovationsschritten so dermaßen verzögert wird. Ich meine, OLED ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft. Es ist ja auch nichts, was irgendwie neu ist. Das MacBook Pro kriegt es schon ziemlich spät und das Air dann 2028 in dieser vereinfachten Version, das spricht auch für mich immer so ein bisschen dafür, dass das zeigt halt ziemlich deutlich, dass die Entwicklungsschritte einfach immer kleiner und kleiner werden. Und wenn man irgendwie diese Abgrenzung weiterhin haben möchte, muss man es eben auf solche Marginalien quasi dann irgendwie beschränken. Aber letztendlich ein ausentwickeltes Produkt in einer gewissen Weise.
Ja. Wobei, weil es jetzt am Anfang ja so ein bisschen negativ geklungen hat für die MacBooks und alles verspätet sich, da spiele ich gerne den Apple-Anwalt, wie du jetzt ja auch ein bisschen. Man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass sich die Mac-Line-Up durch die Bank in den letzten Jahren fast jedes Jahr einfach deutlich verbessert hat. Und auf allen Ebenen. Ist ja nicht so, dass es irgendwie doppelt so teuer wurde und man hat hier echt eine, ich weiß nicht, so ein bisschen erinnert es mich an die Zeit, gut, war ich noch sehr jung, aber als Fernseher und alles mögliche immer günstiger wurden und jetzt so diese Entwicklung mit ARM, auch schon ein bisschen her, aber man hat hier echt, man muss nicht mehr viel bezahlen für einen richtig starken Mac und ja, das ist erst in den letzten Jahren so gewesen, du kannst mittlerweile jeden Mac, würde ich sagen, jedes MacBook problemlos empfehlen. Und das ist noch nicht so lange her.
Ja.
Also OLED hin oder her, aber du kannst sowohl als MacBook Air, das MacBook Pro, du kannst den Mac Mini, du kannst allenfalls den Mac Studio, aber du kannst auch den iMac empfehlen. Den konntest du auch vorher empfehlen. Ja, das ist nicht so, dass der jetzt vom M1 auf den M4 gesprungen ist. Nee, der hatte auch das M3-Update bekommen. Und ich frage mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, den Punkt wollte ich nämlich machen, woran liegt das? Also wann hat man bei Apple den Hebel umgelegt und gesagt, jetzt ist der Mac wieder im Fokus? Der wurde ja eine Zeit lang, also das kann man gar nicht anders sagen, der wurde vernachlässigt. Und da wurde irgendwann gesagt, nee, jetzt räumen wir hier auf. Und oder war das dieses Vakuum, weil alle gewusst haben, intern auch bei Apple, da kommen diese M-Chips und vorher machen wir keine großen Würfe mehr. Kann auch sein.
Ja, das scheint mir durchaus nicht ganz unplausibel zu sein, dass man da gesagt hat, jetzt mit dem Apple Silicon wird unser nächster großer Wurf und vorher machen wir da keine großen Sachen mehr. Das hat sich auch im Nachhinein als durchaus tagfähig erwiesen. Ich würde es ein bisschen einschränken, nicht grundsätzlich verneinen deine Einschätzung, aber ein bisschen so weit einschränken, dass es nicht in allen Bereichen die letzten Jahre kontinuierliche Sprünge, Verbesserungen gegeben hat. Gerade bei den MacBook Pro Modellen war etwa vom M2 zum M3 Varianten-Lineup hat sich nicht viel getan. Also das war auch von der, hat sich im Grunde nur der Professor, ich hab immer schon Angst gehabt, dass ich mal diesen Versprecher bringen würde. Aber da hat sich nur der Prozessor geändert. Ja, aber im Grunde sonst nichts. Also man hat nichts anderes geändert, weil man an diesem grundsätzlichen MacBook Pro Konzept festgehalten hat. Und auch beim M2 zu M3 war der Performance-Abstand selbst für High-Performance-hungrige Menschen kaum nennenswert. Und da muss man sagen, also das ist jetzt kein grundsätzlicher Fail, aber wenn man mal schaut, ich habe ja eine ganze Weile mal Notebooks verglichen für eventuelle Kaufentscheidungen für ein paar Leute, unter anderem meine Freundin. Wenn man sich halt in dem Windows-Lager umschaut, sieht man halt, dass es sehr, man kann sehr viel machen. Also man kann mit sehr vielen Sachen spielen, das Apple halt niemals tut. Man kann noch deutlich mehr mit Anschlüssen spielen und Anschlussvarianten. Da ist Apple inzwischen mit den Pro-Modellen ganz gut ausgestattet. Da fehlt nicht wirklich was, aber es ist, auch da geht noch mehr. Also auch da geht noch mehr an Vielfältigkeit. Auch bestimmte Sachen wie Touch-Dings oder Convertibles oder Second Display, Second Screen und so. Das sind alles so Spielarten. Nichts davon ist irgendwie, wo ich sagen möchte, das ist jetzt, das muss ich unbedingt mal haben. Aber es ist es ist sehr viel mehr möglich mit tragbaren Computern, als Apple jemals ausprobiert. Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein, aber ich kann die Leute verstehen, die dann schon sagen über die Zeit, dass die eine gewisse Langweiligkeit dem Ganzen konstatieren, weil es wird nicht wirklich was ausprobiert, was eventuell mal so ein Acer oder so ein Asus macht.
Also, da wundert mich deine Einschätzung gerade, ja, wobei eigentlich auch wieder nicht, du bist ja auch immer LTE-Modem und alles in dem Mac.
Ja, für das mich wollte ich gar nicht mehr erwähnen.
Für mich gilt das Prinzip, je langweiliger der Mac, desto besser. Immer, wenn Apple experimentiert hat, sei das eine ultradünne Tastatur, sei das, wir packen hier eine Touchleiste oben rein. Es hat immer sich zum Schlechteren entwickelt. Die Rechner wurden unzuverlässig bis einfach nur nutzlos, weil Platz verbraucht wurde. Akkulaufzeit geht zurück, wenn der Platz für sinnlos ist und so weiter. Das ist nicht. Also jetzt mal wenn wir beim MacBook bleiben. Ja, du kannst sagen, im iMac wäre das jetzt, kannst du vielleicht mehr machen, aber das ist ein Standrechner, was willst du da groß mit Touch und so weiter. Also da finde ich, hat man genau die richtigen Entscheidungen getroffen, nämlich das, was den Mac ausmacht. Performance, Akkulaufzeit und gutes Design, robustes Design, das lange hält. Alle drei Punkte werden immer besser, stetig besser jedes Jahr. Und ja, die Sprünge müssen irgendwann abnehmen. Du kannst nicht immer, an die Anfangszeiten des M-Chips sich natürlich dranhängen. Die Kurve ist irgendwie nicht exponentiell, sondern das nimmt natürlich ab. Aber das ist das, für mich macht das den Mac aus. Und deswegen sehe ich auch so Meldungen jetzt wie OLED-Display kommt irgendwie später. Who cares? Ganz im Ernst. Die Displays sind so gut, die sind fantastisch. Und wer irgendwie da großartig ein OLED-Display braucht, ja, der wird sich einen Bildschirm kaufen. Kannst du den auch anschließen? Ich kann mich immer nur, wenn ich mich umhöre und auch mit Arbeitskollegen spreche, eigenen Mitarbeitern von uns oder mit anderen Companies, durch die Bank werden Macs eingesetzt. Und zwar vom Grafiker bis zum Entwickler oder jemand, der mit Office Schreibarbeit macht. Sind zuverlässig und mir war auch gar nicht so bewusst, dass es zum Beispiel selbst bei teureren Laptops nicht gang und gäbe ist, dass man eine ordentliche Farbdarstellung hat bei den Displays. Und das war auch bei vielen Surface-Geräten anfangs nicht der Fall. Und hey, was meinst du denn so? Also, mir hat das ein Kollege erzählt, der irgendwie letztens ein neues Surface geholt hat und geschwärmt hat, wie, dass die Farben irgendwie so richtig und gut dargestellt sind. Was meinst du denn damit so? Also, wir sind hier schon verwöhnt, haben beide ihren MacBook Pro vor der Nase stehen. Es sind einfach geile Geräte.
Ja, wie gesagt, ich wollte auch gar keinen Abgesang in dem Fall oder Abmoderation auf die Mac-Linie machen. Ich wollte halt nur sagen, ich weiß, was du meinst und ich stimme dem auch irgendwie zu. Es ist sicherlich besser, etwas nicht zu viel zu probieren, als Sachen zu verhunzen. Das hat man alles schon gesehen, da vollkommen dabei. Ich weise nur darauf hin, dass ich zumindest persönlich nichts gegen, aber das hatten wir auch schon immer wieder mal gesagt, also wir beide können uns ja durchaus unseren Gefallen dafür finden, dass Apple mal wieder so ein Ausprobiergerät machen könnte, so ein Technologiedemonstrator wie das 12-Zoll MacBook. Mhm. Etwas, mit dem man wirklich mehr ausprobiert, weil also man muss ja nicht unbedingt an den Erfolgsmodellen, an den Arbeitsgeräten rumspielen. Aber es gibt, wie gesagt, die Technik, es lässt viel zu, man kann viel probieren, aber das tut Apple leider nicht. Vielleicht aber in Zukunft wieder, man hat ja Patente genug.
Ja, fairer Punkt. Also so ein Beta-Rechner, wie wir das immer genannt haben, 12-Zoll MacBook mit diesen Low-Power-Intel-Chips, das war schon Das war schon cool, aber auch hier muss ich nochmal einen Punkt von eben unterstreichen. Man hat sich natürlich dazu hinreißen lassen, dann alle möglichen Dinge wie diese dünne Butterfly-Tastatur und das Trackpad in die MacBook Pros zu bringen und die falschen Schlüsse gezogen. Meint, ja, das kam gut an, die Leute finden es toll. Nee, kam es nicht. Die 2016er Linie des MacBook Pros war schon durch die Bank eigentlich ein Fail. Und ja, also da das ist das, was ich meine. Aber man könnte natürlich auch die richtigen Schlüsse heutzutage vielleicht rausziehen. Und so schwer wäre es dann vielleicht am Ende auch nicht. Naja, es ist ja die alte Leier. Als Apple-Fan, man leidet ein bisschen oder trauert den alten Ausprobierzeiten hinterher, als Apple spielerisch war. Das wird halt zumindest unter Tim Cook, glaube ich, nicht mehr kommen.
Nein, aber sein Nachfolger vielleicht, und der wird ja irgendwann auch in nicht ganz so ferner Zukunft das Ruder übernehmen, man weiß noch nicht, wer es ist, aber da wird es dann vielleicht etwas andere Produktentscheidungen geben, kann man nicht sagen.
Übrigens, noch ein Punkt dazu, es war doch mal die Rede von 2025, also Apple, nach der Brille sozusagen, nach der Vision Pro, das ist der große Wurf, den wollte Tim Cook noch overseen, also steuern und abwarten, zu Ende bringen und dann das Ruder übergeben. Man hört da ja aber gar nichts von. Also es wird ja auch wahrscheinlich nicht so sein, dass das dann innerhalb von wenigen, von ein, zwei Quartalen entschieden wird. Oder glaubst du, dass es tatsächlich so gemacht wird und man mehr oder weniger im Hintergrund alles plant und Apple typisch sagt, ach übrigens, Tim Cook tritt ab. Also glaubst du, es ist so eine Transition von 2 Jahren und er macht da immer mehr Andeutungen und so weiter, weil im Moment ist ja noch gar nichts.
Ja, könnte sein, dass er noch ein bisschen länger macht, bis nämlich die Vision Pro so ein bisschen mehr anläuft. In dem Zusammenhang, also ich sehe gerade ganz neu, brandfrisch sozusagen, kommt herein, Apple wird in einigen Apple Stores das Marketing oder die Präsenz der Vision Pro angeblich in nächster Zeit einschränken zugunsten der M4 Macs. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, nur die Headline, aber das ist zumindest eine interessante Sache. Das ist wohl offenbar ausgewählt für Select Apple Stores so, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Tim Cook noch zumindest so lange bleibt, bis irgendwas mit der Vision Pro noch passiert ist. Der erste Nachfolger, das erste Hardware-Revision oder die Budget-Version, wobei das mit der Budget-Version, das würde noch, da müsste er noch ganz schön lange aushalten. Nach letzten Einschätzungen dauert das ja noch Jahre. Aber vielleicht verlängert er ein bisschen, wenn die Gesundheit es zulässt.
Mhm. Ja, das bleibt weiter spannend. Mark Gurman hat ja auch ein längeres Essay noch geschrieben, letzte Woche dazu. Ich glaube, wo er wieder die alten Kandidaten so ein bisschen durchgegangen ist. Mich hat dieser eine Bericht von ihm da wieder mal wachgerüttelt, in dem er konstatiert hat, wie schlecht seine Hires denn außerhalb von Apple waren. Und naja, das kann ein super Team wie Apple das eben hatte und noch hat in weiten Teilen zwar lange aushalten, aber wenn du an entscheidenden Stellen immer mal wieder Fehlgriffe machst, dann bröckelt natürlich so ein Team schon schnell. Ich meine, man hat es dann gesehen beim Apple Car, was halt, ich glaube, das muss man schon auch sagen, das ist ein riesen Missmanagement-Ding gewesen von Tim Cook letztendlich. Kann man ja auch nicht anders sagen. Das hat man zwar öffentlich nicht so gemerkt, weil halt auch nie was angekündigt wurde, aber was man da Geld verbrennt hat und Ressourcen verbrennt hat, sicherlich auch jetzt sind das Ressourcen und Fokus innerhalb von Apple, die fehlen bei Apple Intelligence. Definitiv. Wo man so gesagt hat, ja, machen wir da lieber ein Auto, dann kommt man drauf, nee, klappt nicht. Ach, wir könnten ja auch mal schauen, da gibt es so neue Chatbots, da sollte man vielleicht mithalten. Überspitzt gesagt, weiß ich, in dieser schnelllebigen Welt, ob dann der Tim Cook hier noch, wenn er nochmal 3 Jahre macht, let's see.
Ja. Eine Sache haben wir noch, eine kurze Gerüchte-Teaser. Apple könnte, das hat der Kollege mit einem schönen Schlagzeile, mit einer schönen Überschrift verbunden, Apple macht halbe Sachen. Auf dem Weg zu höheren Bildwiederholraten bei Produkten könnte man das machen, was viele andere Android-Hersteller auch schon gemacht haben, allerdings nicht fürs iPhone, und zwar auf 90 Hertz zu gehen, statt 120 Hertz. In der Android-Welt, bei Smartphones, sieht man das inzwischen nur noch bei ausgesprochenen Low-End-Devices. Da gibt es dann teilweise so 90 Hertz-Angaben. Bei Apple wäre das angeblich vorgesehen fürs iPad Air initial und später dann für den iMac und fürs Studio-Display, sagt eine Quelle dem Upgrade-Podcast. Naja, also das noch so als Add-on zu den Hardware-Gerüchten.
Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Und ist es nicht so, dass viele Android-Geräte auch runterdrosseln auf, Captain bei 90 Hertz, dass du zumindest diese Einstellung hast. Bei Apple gibt es die ja nicht. Es regelt zwar runter, wenn es nicht braucht, aber du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will nur 90 Hertz.
Nee, du kannst nur zwischen 120 und 60 einstellen, ne?
Ja, beziehungsweise im Low-Power-Mode, im Batteriesparmodus, ist es dann, glaube ich, irgendwie, da merkst du auch, dass es mehr oder weniger ruckelt, aber...
Kommt auf die Android-Geräte an.
Ja, ich meine, jetzt beim iPhone.
Ja, also aber du kannst das dann nur so, aber du meinst, dass die Android-Geräte, dass man das so verschiedentlich einstellen kann.
Ja,
aber Pixel muss man teilweise hoch, bei früheren Pixel-Modellen musste man einstellen, dass diese 120 Hertz wirklich liefen. Die waren nicht immer standardmäßig aktiviert, ja.
Das ist bei einigen Galaxies dann auch der Fall gewesen. Und ehrlich gesagt, das finde ich gar nicht schlecht, weil du gibst den Leuten, die das merken, denen gibst du mehr Akkulaufzeit. Und die anderen, die Freaks, die sagen, oh, das sind nur 90 Hertz, ich will 120 haben, die können es dann einstellen und wissen auch, dass man es entsprechend überhaupt einstellen kann.
Das stimmt, ja.
So, das war es von den Hardware-Gerüchten. Dann kommen wir zu macOS 15 noch ganz kurz.
Da ist eine interessante Einstellung oder eine Erweiterung zu AirPlay wird es da kommen unter macOS 15.2, was ja auch in der Beta ist aktuell. Man soll da einstellen können, was von AirPlay auf andere Bildschirme gestreamt wird. Nämlich die Auswahl haben zwischen eine bestimmte App, ein bestimmtes Fenster und ein externes Display. Was ich ausgesprochen nett finde, dass man das dann kann.
Ja, eigentlich mehr überfällig, könnte man schon meinen. Ja. Aber also mit 15.2 kommt das, nicht wahr? Ja.
Ja, so wie ich das mitbekommen habe, schon. Aber es ist natürlich noch nicht ganz klar, ob es dann auch in der finalen Version drin bleibt. Das muss man ja mal sehen.
Ja, und wenn wir gerade bei Beta-Schnipsel sind, iOS 18.4, da greifen wir jetzt auch ein bisschen vor. Die Standard-Navigations-App lässt sich hier ändern, vermutlich.
Genau, aber nur in der EU. Und das ist tatsächlich etwas, was Apple mehr oder weniger angekündigt hat für irgendwie nächstes Jahr, 2025 irgendwann. Und es wird zumindest grob erwartet, dass 18.4 der Stichtag sein könnte. Da kann man die Standard-App einstellen für Navigation und Übersetzen. Und das fand ich ganz spannend, weil grundsätzlich, es zeigt sich halt in den Kommentaren immer so ein widersprüchliches Bild. Einerseits hast du in der ganz, ganz oft halt in den Kommentaren, wenn es um irgendwelche neuen Google Maps Funktionen geht, dass die Leute sagen, Google Maps ist so viel besser als Apple Maps, ich komme damit viel besser klar, ich benutze immer nur Google Apps. Wenn es aber darum geht, ob man eine Standard-App einstellen können möchte, dann kommen Kommentare, wo die Leute dann die ganze Zeit sagen, was für ein Scheiß, ich benutze das nie, Google Maps ist was für Mist, ich benutze nur Apple-Karten. Grundsätzlich ist es natürlich eine gute Sache, dass du das auch einstellen kannst, weil es erspart im Bedarfsfall halt einen Klick.
Naja, das werden ja nicht dieselben Leute sein, also die entsprechend kommentieren. Also da siehst du eben diese Kluft, dass es eben doch viele Leute eben unterschiedlich sehen, da unterschiedliche Sichtweisen haben, wie bei uns ja auch. Also ich finde dass viele dieser Aufbruchregeln ja schon teilweise lächerlich weit gehen, ob man jetzt den Übersetzer auswählen können muss. Boah, naja, also
noch nicht.
Ist mir jetzt auch egal, aber auch
benutzt
können die auch machen.
Nicht richtig. Aber schadet ja niemandem.
Ja. Eigentlich nicht. Ja, das dazu. Dann kommen wir zum letzten Thema und das ist weniger handfest. Es ist zumindest auch nichts, was öffentlich ist, aber es wird spekuliert, dass Apple Umfragen macht intern zu Smart Glasses, nämlich echten smarten Brillen. Nix Vision Pro Headset, sondern mehr oder weniger, ja, wie diese Ray-Ban Meta-Kollektion letztens. Und das ist an ausgewählte Mitarbeiter oder in der Führungsriege. Wer wird da befragt?
Du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch dazu weiß. Also das ist, Mark Gurman hat das mal wieder sehr grob angerissen. Es ist auf jeden Fall eine Umfrage an Mitarbeiter. So viel ist klar. Aber ob das, also es ist natürlich auch nicht an alle. Wird per E-Mail gemacht. Und es wird allgemein das Interesse an diesem Produkt abgefragt, aber auch durchaus mit der klaren Prämisse, dass das etwas ist, das Jahre entfernt ist. Und auch nicht mal die Ergebnisse wurden angerissen, weil, soweit ich es weiß, gibt es auch noch gar keine. Die läuft noch, die Auswertung. Und kann durchaus sein, dass, wenn dann Mark Gurman irgendwann nochmal weitere interne Informationen bekommen hat, dass man dann in seinem Newsletter lesen kann, wie die Apple-Mitarbeiter das so finden. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie sagen, ja, also gut, ist das auf jeden Fall gut im Vergleich zu, was wir jetzt haben. Ja, ich meine, gut, um es weiter einschätzen zu können, müsste man wissen, was es genau abfragt, ob da auch zum Beispiel nach Funktionen gefragt wird. Weil letztendlich wird da so ein Stück weit die Zukunft versucht, dass man quasi Input bekommt von dem, nicht was de facto aktuell möglich ist, sondern für das Nutzer sich einsetzen könnten für das, was mal sein könnte.
Ja, wir gehen schon auch davon aus, dass hier Leute befragt werden, aktiv die Vision Pro Nutzer sind und Vision Pro Heavy User vielleicht sogar sind, weil sie es sein müssen oder so, oder sich dafür angemeldet haben und jetzt auch eher ein Manager-Ebene entsprechend. Also erstmal ja nicht schlecht, wenn man versucht, demokratisch zu verstehen, was wollen die Leute, wie ticken sie. Wir haben es ja schon gesehen, dass man jetzt, das waren aber öffentlich, Vision Pro Nutzer befragt hat, wie sie die Brille, das Headset ist es ja in dem Fall, wie sie das sehen, was sie für Wünsche haben, Verbesserungsvorschläge. Und ja, also es zeigt einmal mehr, dass sich Apple hier auch nur nach vorne tasten kann und das auch tut, aktiv. Die Zukunft ist eben ein Ausprobieren, entsprechend auch in dem Feld, wobei wir halt nicht wissen, was hier hinter verschlossenen Türen alles für Demogeräte und Prototypen stecken. Eventuell sind die schon Teil dieser Umfrage, dass man irgendwie sagt, wir haben irgendwie 50 Leuten Zutritt gewährt und die werden regelmäßig abgefragt. Weiß ich nicht. Ja. Ich gab ja mal diesen Bericht dieses Secret Design Labs, wo es irgendwie so 30 Leute nur Zutritt haben, wo die allerkrassesten Produkte getestet und entworfen werden. Und da darf man aber die Produkte, glaube ich, nicht mit nach Hause nehmen, zumindest nicht mehr.
Ja, also da muss ich auch sagen, bei aller Ernüchterung und Sachlichkeit, die mittlerweile Einzug gehalten haben mag, das ist sicherlich etwas, wo alle, die ein bisschen noch an der Entwicklung von Apple-Produkten interessiert sind und das da Anteil nehmen, gerne mal sehen würden, weil da ja wirklich in diesem verbotenen Schrank, wurde das ja irgendwo so mal ein bisschen beschrieben, soll ja in diesen verbotenen Schubladen soll ja alles Mögliche drin liegen, faltbare iPads, faltbare iPhones, Macs mit Dual-Display irgendwie und vielleicht ja auch mein geliebtes mobilfunkfähiges MacBook, man weiß es ja
nicht. Nein, Roman, das liegt da nicht drin. Da haben sie einen extra Schrank, ja. Wo draufsteht, do not release.
Ja, naja, aber also, und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass also diese Brille, die der aktuellen Zeit schon maßlos voraus ist, diese Smart Glasses, die so, das wird es nicht geben. Weil es einfach, ich bin mir sicher, es ist technisch nicht machbar. Aber was ich mir schon sehr wohl vorstellen kann, ist eine Brille, die so aussieht vom Design her, wie man sich das später mal wünscht, so smartmäßig, Ray-Ban-mäßig, wo man aber noch, wo kaum was drin ist. Vielleicht ein bisschen was, dass man irgendwie über iPhone-Mirroring irgendwie macht und so, dass du quasi zumindest erstmal die Anzeigefähigkeit testet, also die Displays Leute vorführt und testen lässt. Weil wenn sie irgendetwas hätten, das so halbwegs funktioniert, dann würde nicht immer wieder aus diesen internen Kreisen durchgestochen, dass es noch Jahre und Ewigkeiten entfernt ist, dann würde es irgendwann kommen. Also, aber ich denke schon, man kann ja im 3D-Drucker alles herstellen. was denn erstmal keine Funktion hat. Ich denke, so Dummies gibt's garantiert und vielleicht sind da auch schon so ein paar Gimmicks eingebaut, um zumindest anzudeuten, wie es mal sein könnte.
Naja, die werden schon partiell funktional sein. Es gibt ja auch bei Meta diese Meta-Brillen irgendwie für $11,000
ja, und so. Ja, dieses Orion-Ding. Hm.
Die jetzt auch auf YouTube zuletzt einige so Vorab-Tests bekommen haben. Das ist ja natürlich erstmal einfach eine PR. Da funktioniert schon einiges, halt mit seinen Stärken und Schwächen und nicht wirklich alltags- und markttauglich. Aber gerade hinter verschlossenen Türen, ich glaube nicht, dass hier nur so ein Plastikgestell existieren wird mit Klebern. Das könnte ein Display sein oder so. Das wird schon spannender sein. Aber ich glaube, die Vision Pro an sich zeigt ja schon, und da haben so viele Experten gesagt, das ist so gut, wie es geht, wenn man diese Experience haben will, dass, wie du richtig sagst, so echte Glasses, die ähnlichen Funktionsumfang haben wie jetzt die Vision Pro. Das wird ja nicht besser werden, sondern man versucht, diese Experience in kleineren Formfaktor zu bekommen, dass das einfach Jahre dauern wird.
Also ich sehe auch aktuell überhaupt nicht, ich sehe gar nicht, mit ganz viel Fantasie sehe ich gar nicht, wie es möglich sein sollte. Und primäres Problem ist der Akku, also die Energie. Das ist etwas, da sehe ich überhaupt keine Lösung. Das Einzige, was ich mir irgendwie noch vorstellen könnte, und auch das wird noch Ewigkeiten dauern, ist wieder was mit Kabel, was man anschließen muss. Dann natürlich nicht mehr der fette Block unbedingt, der irgendwie wenn ein mega langes Kabel in der Hosentasche steckt, sondern irgendwas anderes, kleineres, was man vielleicht auch an der Kleidung irgendwie tragen kann. Aber ja, weiß ich nicht.
Ja. Gut.
Aber damit sind wir von unseren Themen her eigentlich durch. War eine relativ kompakte Ausgabe, aber mit vielen nicht ganz uninteressanten kleinen Sachen.
Wie geplant, würde ich mal sagen. Wie geplant sind wir hier durchgekommen und verzeiht uns diese tatsächlich sehr kompakte Ausgabe. Wir wollten zumindest die letzte Ausgabe nicht für eine gültige Wochenausgabe. Das war ein Nachhol, ein Nachtragshaushalt.
Bitte.
Sozusagen. Passt ja gerade. Und jetzt die reguläre Ausgabe für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende. Vorab oder wenn es erst am Wochenende released wird, die Folge, ein weiteres schönes Wochenende. Hoffentlich bis nächste Woche. Da wird es wieder eine etwas außertourliche Folge geben. Ich bin nämlich in Dänemark unterwegs. Aber trotzdem, wir versuchen auf Sendung zu sein. Danke für eure Treue und viele Grüße aus Wien.
Ja, schönes Wochenende und Grüße aus Bielefeld. Ciao.
42 Minuten.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.